Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir machen eine Themenwoche zum Thema Online-Journalismus und heute soll es ein bisschen auch um die Zukunft des Online-Journalismus gehen. Insbesondere, welche Einflüsse auf technologischer Seite vielleicht auch in Zukunft auf den Online-Journalismus einwirken könnten. Und da freue ich mich sehr. Ich habe Dr. Martin Potters von der Bauhaus-Universität in Weimar zu Gast und der ist Projektleiter beim Clickbait-Projekt. Hallo Martin.
Hallo.
Jetzt, wenn man das so hört, es gibt ein Clickbait-Projekt bei der Universität in Weimar, stellt man sich vielleicht vor, da wird vielleicht Clickbait an sich erforscht. Tatsächlich geht es aber darum, dass dort eine Technologie entstehen soll, die in der Lage ist, Clickbait zu erkennen und dann möglicherweise technologische Mittel hervorzubringen, mit denen sich Clickbait filtern lässt. Ist das korrekt so?
Ja, ganz richtig.
Und jetzt stelle ich mir vor, wenn man an einer Technologie arbeitet, die Clickbait rausfiltern soll, müsste man eine relativ klare Definition davon entwickeln, was denn Clickbait eigentlich ist, damit man hinterher irgendeinem Programm beibringen kann, wie es Clickbait erkennt. Ist das zu naiv gedacht? Wie würde man denn Clickbait verstehen müssen, damit man das auch einer Software beibringen kann?
Das ist erstmal ganz richtig. Man muss eine klare Idee davon haben, was Clickbait überhaupt ist. Und da fangen dann die Probleme auch schon an. Denn so leicht lässt sich Clickbait leider gar nicht definieren. Zunächst einmal vielleicht, worum geht's überhaupt beim Clickbaiten? Also das heißt, welches Objekt im Internet kann denn Clickbait sein? Und da würde ich einfach mal kurz aufzählen, was das ist. Das sind sogenannte Teaser-Inhalte, die meistens über soziale Medien verbreitet werden, aber die man zum Beispiel auch auf Portalseiten findet, zum Beispiel von Verlagen oder von Nachrichtenseiten. Und diese Inhalte haben üblicherweise folgende Bestandteile. Das sind einerseits ein kurzer Text oder mehrere kurze Textabschnitte, meistens auch ein Bild oder ein Video und dann definitiv immer ein Link, der in irgendeiner Weise weiterführen soll, also zu weiterführenden Inhalten weiterleitet. Und auf diese Weise werden im Endeffekt Nachrichten online verbreitet heutzutage. Und jetzt kann es eine Teilmenge von diesen Teasern geben, die man als Clickbait bezeichnet. Und die müssen dafür eine ganze Reihe von Eigenschaften erfüllen. Aber diese Eigenschaften alle aufzuzählen, fällt deshalb schwer, weil sie gar nicht alle so richtig bekannt oder erforscht sind. Ich kann einfach nur mal ein paar Beispiele nennen. Also ein ganz häufiges Beispiel ist, dass eine entscheidende Information weggelassen wird, um in irgendeiner Weise Neugier zu erzeugen. Dass eine große Emotionalität versucht wird herzustellen mithilfe der Nachricht. Dass ein gewisser Sensationalismus vorliegt oder dass die Nachricht in irgendeiner Weise besseres Wissen behauptet. Also behauptet, etwas besser zu wissen als derjenige, der die Nachricht gerade liest. Wenn ich jetzt Nachricht sage, meine ich natürlich dann diese Teaser-Nachricht und nicht die eigentliche Nachricht im Sinne des Journalismus. Also das heißt, eine geschlossene Definition, eine Definition zu finden, die einfach nur alle Eigenschaften auffüllt, die eine solche Teaser-Nachricht erfüllen muss, fällt deshalb schwer, weil diese Eigenschaften gar nicht alle so bekannt sind oder weil es auch verschiedene Kombinationen solcher der gerade genannten Eigenschaften sein können. Jetzt haben wir versucht, auf anderem Wege dieses Konzept Clickbait besser einzugrenzen und sind da auf eine ganze Reihe von möglichen Definitionen gekommen, die nicht wirklich beschreiben, was Clickbait ist, sondern zum Beispiel einfach nur sagen, wie Clickbait entsteht. Also das heißt, ein bisschen konstruktivistisch gesagt, Clickbait ist, was man erhält, wenn Nachrichten auf ihre Klickrate hin optimiert werden. Das können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen. Das heißt, das erzählt so ein bisschen, wie Clickbait entstanden ist. Man kann es auch anders sagen. Clickbait sind solche Teaser-Nachrichten, die ihren Leser manipulieren, einen Link anzuklicken. Da beschreibt man im Endeffekt die Wirkung, die diese Nachricht haben. Und ganz wichtig hierbei ist die Wirkung der Manipulation des Lesers. Also das heißt, der Leser macht etwas, was er vielleicht einfach unter anderen Umständen gar nicht gemacht hätte. Man kann auch die Intention des Autors mit hineinziehen, wenn man zum Beispiel sagen würde, Clickbait sind Teaser-Nachrichten, deren Autor vor allem die Absicht hat, dass ihre Leser auf die Webseite kommen, die er bereitgestellt hat. Das ist natürlich besonders schwierig nachzuweisen, weil man nur anhand der Nachrichten nicht sehen kann, was der Autor eigentlich wollte, beziehungsweise manchmal einfach nur sehr schwer sehen kann. Und zuletzt, da das ist, denke ich, auch die Nachricht, die Definition, mit der wir tatsächlich im Augenblick arbeiten. Das ist die folgende, nämlich bezüglich ausgehend von der Wahrnehmung, die Menschen bezüglich dieser Teaser-Nachrichten haben, nämlich Clickbait sind Teaser-Nachrichten, bei denen der Leser glaubt, dass ihr Autor nur wollte, dass man dem beiliegenden Link folgt. Und ja, das ist im Prinzip unsere sogenannte Operationalisierung von Clickbait. Das heißt, wir wollen der Maschine beibringen, Clickbait zu erkennen, von der Leser glauben würde, dass es Clickbait ist. Und auf diese Weise versuchen wir mal, ohne jetzt wirklich eine Reihe von Regeln aufzustellen, die definieren, was Clickbait ist oder die klar abgrenzen, was Clickbait ist und was nicht, der Maschine ein Gefühl dafür zu vermitteln, was Clickbait ist und im Prinzip dieses Mehrheitsgefühl der Menschen hineinzukodieren. Und dafür gibt es im Endeffekt nur eine Technik, das ist die des maschinellen Lernens und die versuchen wir an dieser Stelle einzusetzen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Funktioniert das so, dass da, keine Ahnung, habe ich dann ein Browser-Tool, das mich fragt, hey, hast du diesen Link, den du gerade angeklickt hast, als Clickbait empfunden und ich sage ja und dann lernt die Software nach und nach, hat die schon bestimmte Parameter, anhand derer sie Headlines überprüft? Was überprüft sie überhaupt? Headlines, Texte, was genau ist das?
Man kann sich so ein Browser-Plugin vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass das lernt, also dass sich das auf mich einstellt, auf meine Idee von Clickbait, indem ich dem Browser-Plugin zum Beispiel mitteile, was ich für Clickbait halte und was nicht. Aber ich denke, es wird erstmal so sein, dass man ein Werkzeug erschaffen muss, das von vornherein schon eine gute Idee davon hat, was Clickbait ist. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Einschätzung davon, was die Mehrheit aller als Clickbait betrachten würde, und müssen das diesem Browser-Plugin oder diesem Werkzeug beibringen. Und das können wir dann erst auf die Menschen loslassen. Dazu kann man dann im Endeffekt die Frage stellen, können Menschen überhaupt Clickbait erkennen oder hat die Mehrheit der Menschen überhaupt eine gemeinschaftliche Idee davon, was Clickbait überhaupt sein soll, also aus Wahrnehmungssicht. Und da haben wir schon erste Experimente gesehen, wo wir versucht haben, mit Hilfe von Crowdsourcing auf Amazons Mechanical Turk eine Reihe von, ich glaube, inzwischen 4.000, 5.000 Tweets einzuschätzen. Und da haben wir gesehen, dass 8 von 10 Befragten, zufällig ausgewählten Personen, sich einig sind, ob eine Nachricht Clickbait ist oder nicht. Und das ist schon ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es durchaus eine Gesamtmeinung darüber gibt, was noch als Clickbait durchgeht und was nicht mehr als Clickbait durchgeht.
Gibt es da Erfassungen darüber, wie die Leute zu ihrer Einschätzung gekommen sind? Diese 80%, die sich einig sind, haben die gemeinsame Vorstellungen von Clickbait, die sie irgendwie artikulieren können, die irgendwie erfassbar sind?
Das haben wir nicht gefragt. Wir haben stattdessen Folgendes gemacht. Wir haben uns selbst als hoffentlich inzwischen Clickbait-Experten eine ganze Reihe, ich glaube insgesamt auch 3000 Tweets angeschaut. Und dann dort die Tweets rausgesucht, bei denen wir uns alle einig waren. Das heißt, jeden dieser 3000 Tweets wurde auch von 3 verschiedenen Personen hier bei uns an der Universität betrachtet. Und wir haben uns dann die Tweets rausgesucht, wo wir uns alle einig waren, dass es sich dabei um Clickbait handelt. Und diese Tweets haben wir als sogenannte Check-Instanzen genommen bei diesem Crowdsourcing-Task. Das heißt, der zufällig ausgewählten Person wurden dann 5 Tweets vorgesetzt und ein 6., der zufällig eingestreut war, von dem wir schon das Ergebnis wussten. Und dann haben wir insbesondere bei diesen 3000 Tweets haben wir nicht nur 10 Meinungen eingeholt, sondern ich glaube insgesamt 40, sodass wir eine bessere Idee davon haben, ob sich da auch bei diesen Check-Instanzen alle einig sind, dass es sich dabei um Clickbait handelt. Und auf diese Weise konnten wir dann überprüfen, ob die Leute tatsächlich eine richtige Idee davon hatten, ob es sich bei den Tweets, die sie gesehen haben, um Clickbait handelt oder nicht, indem wir einfach geschaut haben, haben sie unsere Check-Instanz richtig eingeschätzt. Und wenn sie das dann konsistent über mehrere solcher Aufgaben getan haben, dann können wir mit hoher Konfidenz sagen, dass diese Leute wahrscheinlich eine gute Idee davon haben, was Clickbait ist, oder zumindest eine, die mit noch weiteren 30, 40 anderen Leuten übereinstimmt.
Man sollte ja eigentlich meinen, dass der zunehmend medienerfahrene Nutzer über die Zeit selber von alleine schon Clickbait bei der bloßen Besichtigung einer Headline identifizieren kann und es dann entweder gar nicht mehr anklickt, wenn der Clickbait ablehnt, oder in gewisser Weise ja vielleicht auch eine Zustimmung signalisiert, indem er so eine Headline klickt. Wieso nutzt sich das nicht ab?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich gar nicht so schlüssig beantworten. Ich denke, es liegt einfach so ein bisschen daran, und da wage ich mich jetzt, ich bin Informatiker, kein Psychologe, ich wage mich ein bisschen aufs Glatteis, aber ich habe gehört, dass also aus der Forschung von Psychologen, dass man, wenn man einen Text liest, man eine sehr bewusste Entscheidung treffen muss, über diesen Text nachzudenken und ihn kritisch zu hinterfragen. Und da wir heute eher auf dem Trip sind, ich sag mal, Nachrichten-Headlines nicht im Dutzend, wenn nicht zu Hunderten pro Tag einfach schnell zu scannen, zu lesen, weiter zu klicken oder eben nicht, sind die kritischen Denkweisen eventuell wenig vorhanden, während man solche Nachrichten liest. Und das macht einen ein Stück weit angreifbar sogar. Dazu muss man im Prinzip ein bisschen verstanden haben, wie Clickbait tatsächlich entstanden ist oder wie es erfunden wurde. Denn Clickbait ist daraufhin optimiert, diese Schwachstellen, die ich jetzt nicht näher benennen kann, welche das genau sind, aber Schwachstellen der Wahrnehmung könnte man sie vielleicht nennen, so auszunutzen, dass, ich sag mal, im Gesamtverhalten einer größeren Auswahl von Menschen ein Mehr an Klicks entsteht. Das heißt, es gibt dann Menschen, die fallen dann einfach darauf hinein, ohne es vielleicht zu wollen. Du hast natürlich richtigerweise gesagt, es kann ja sein, dass es einfach eine ganz normale Form von Unterhaltung ist und dass die Leute das vielleicht sogar gar nicht schlimm finden. Und das würde ich auch gar nicht verneinen an der Stelle. Ich bin selbst auf das Thema gekommen, weil während ich meinen eigenen Twitter-Feed durchgegangen bin und dann immer mehr gemerkt habe, Moment mal, bei manchen Tweets ist was komisch, oder hier, es waren so extreme Tweets, wo einfach nur eine Zahl hätte im Tweet mit genannt werden müssen, die auch locker noch in das Zeichenlimit reingepasst hätte, und ich hätte dann gar nicht klicken müssen, und das hat mich so ein bisschen aufgebracht, und ich dachte mir, warum verschwenden die hier meine Zeit? Und als ich dann sah, wie sehr die Webseiten mit Werbung zugepflastert waren, war es dann auch schon klar, warum sie wollten, dass ich da hingehe, aber selbst um eine triviale Information zu finden. Und je mehr mir dieser Mechanismus bewusst wurde, umso mehr habe ich dann natürlich auch gelernt, mich davor zu schützen, ja. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich dagegen völlig unempfindlich geworden bin. Also auch jetzt, wo ich mit großem Bewusstsein da herangehe, solche Nachrichten zu lesen, muss ich immer noch aktiv sagen, auch einem Impuls widerstehen, diesem Clickbait zu folgen. Weil selbst wenn mich die Nachricht teilweise interessieren würde, die dort steht, oder selbst wenn sie sogar sehr interessant wäre, wenn sie mit Hilfe von Clickbait beworben wird, habe ich jetzt als Endbenutzer, das heißt als Kunde dieses Unternehmens, schon eher den Eindruck, dass ich da so ein bisschen verschaukelt werde. Und da denke ich mir, an der Stelle müsste man versuchen, ein Gegengewicht aufzubauen. Insofern halt, als dass man den Menschen auch die Möglichkeit gibt, selbst eine Entscheidung zu treffen, wie stark sie geködert werden wollen oder nicht.
Jetzt muss ich mal Teufelsadvokat spielen für die Verlage, die sich jetzt Clickbait bedienen. Die würden wahrscheinlich sagen, mein Gott, wir sind ja eigentlich jetzt schon gehandicapt durch die Einführung der Adblocker. Wir finanzieren uns nun mal hauptsächlich durch Werbung. Das bedeutet, gerade im Internet, wo Werbung auch nicht so irrsinnig gut bezahlt wird, weil da einfach starker Wettbewerb herrscht, eine sehr starke Diversifizierung der Werbemittel herrscht, wir sind auf sehr, sehr große Reichweiten angewiesen. Wenn jetzt auch noch einer uns dieses Tool wegnimmt, wie soll dann überhaupt noch so ein Portal gegenfinanziert werden, wenn jetzt auch noch ein Clickbait-Filter hinzukäme?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich möchte vielleicht mit einer Gegenfrage antworten. Aus Sicht des Endkunden wieder, warum sollte mich das denn wirklich interessieren, wie das Geschäftsmodell von den Verlagen wirklich funktioniert? Ich kann natürlich verstehen, dass da große Sachzwänge dazu führen, dass man online Geld generieren muss. Aber was ich als Endkunde möchte, ist einfach guter Journalismus. Wo der genau herkommt und wie der finanziert wird, ist mir erstmal egal. Jetzt ist Clickbait ja erst kürzlich dazugekommen als Werkzeug. Es wurde erfunden, um virale Inhalte möglichst gut verbreiten zu können. Vorher hat es ja auch irgendwie funktioniert. Jetzt funktioniert ein bisschen besser. Das heißt, die Margen sind vielleicht ein bisschen gestiegen. Wenn ich jetzt immer stärker bemerke, dass die Verlage, denen ich bis jetzt vertraut habe, bei denen ich auch auf die Webseiten gegangen bin, und wenn ich ein guter Kunde aus Sicht der Verlage bin, sogar den meinen Adblocker ausgestellt habe, um den quasi die Einnahmen auch zu gönnen, beziehungsweise indem ich, beziehungsweise wenn ich sogar Abonnent geworden bin oder ähnliches. Wenn ich dann aber bemerke, dass diese Verlage plötzlich anfangen, auch einen gewissen Prozentsatz Clickbait einzusetzen, um ihre Reichweite zu erhöhen, dann frage ich mich als einzelner Kunde natürlich schon, ob das mit meinen Ansprüchen an Qualität von Journalismus noch einhergeht. Und wenn ich jetzt quasi, wenn quasi mehrere Kunden auf denselben Gedanken kommen und diesem Verlag dann quasi die Gefolgschaft verweigern und sich umschauen, wo noch anderer Journalismus herkommen könnte, der besser funktioniert oder wo der Verlag sich einfach auch eine eben nicht diesem Werkzeug ergibt, mehr Gewinn zu erzeugen auf Kosten der Qualität, dann entsteht natürlich dort auch wieder ein Markt, der von anderen bedient werden kann. Wer immer imstande ist, diesen Markt dann zu bedienen, der wird auch diese Kunden einfangen, denke ich.
Wir sind natürlich jetzt da in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen befangen. Unser Projekt wurde ja auch gestartet unter Verzicht auf Werbung und all das, weil wir gesagt haben, wir wollen genau das eigentlich. Wir wollen einen endkundenorientierten Journalismus und der muss halt auch wieder bezahlt werden von denjenigen, die ihn konsumieren. Aber umgekehrt gefragt, die Leute, die sich jetzt hinterher vielleicht einen Clickbait-Filter installieren und dann so zusammen auch mit in dieser ganzen Melange mit Adblocker und so, müsste das ja irgendwann wieder auch zurück zum alten Modell führen. Das heißt, die Leute müssen dann auch wieder für Journalismus bezahlen. Wie viele Leute, die sich so einen Clickbait-Filter hinter installieren, wissen das und würden vielleicht, wenn sie die freie Wahl haben zwischen es bleibt kostenlos, aber clickbaitig oder ich muss in Zukunft für den Journalismus wieder bezahlen, würden sich dann dafür entscheiden?
Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Es ist ja, das Internet ist ja entstanden als Umsonstkultur. Also die Umsonstkultur ist ja schon sehr tief im Internet verwoben. Man erwartet erstmal, dass alles nichts kostet. Das weiß ich. Vielleicht, ja, also ich kann an der Stelle keinen Prozentsatz sagen. Jetzt sagen, okay, die Leute, die sich einen Clickbait-Filter installieren, haben vermutlich auch eine große Überlappung mit den Leuten, die sich einen Adblocker installieren. Kann ich nicht sagen, ob da jetzt tatsächlich dann eine signifikante Zahl dieser Personen dann sagen würde, okay, dann bezahle ich auf jeden Fall, ist alles gut. Das würde ich auch erstmal gar nicht erwarten oder voraussetzen an der Stelle. Ich würde es eher umgekehrt sehen. Der Markt, also wenn man jetzt wieder rein marktwirtschaftlich argumentiert, wenn jetzt eine signifikante Zahl von, also eine merkbare Zahl auf Seiten der reichweitenorientierten Verlage plötzlich einen solchen Filter auch noch aktiviert haben und demzufolge auch nicht mehr diesen Clickbait-Nachrichten von diesem Verlag folgen und der Verlag das dann tatsächlich auch in seinen Klickzahlen merkt, dann entsteht auf Seiten des Verlages natürlich ein Druck, die Nachrichten so anzupassen, um die Klickrate wieder auf andere Weise zu steigern. Und wenn dann trotz des Clickbait-Blockens wieder ein Weg gefunden wird, die Reichweite zu steigern, dann könnte das zum Beispiel ein anderer Weg sein, wie die Qualität zu steigern, um diese Kunden, die absichtlich natürlich ihren Clickbait-Blocker installiert haben, wieder zu gewinnen. Und auf diese Weise pendelt sich dann vielleicht die Art und Weise, wie Nachrichten über soziale Medien oder andere Wege beworben werden, auf ein anderes Niveau ein. Und das wäre ja an sich eigentlich ganz gut. Das heißt, auf diese Weise würde ein Clickbait-Blocker eigentlich eher nur dazu führen, dass dem Segment der Kunden, die sich dieses Mechanismus sehr stark bewusst sind und ihn nicht wünschen, ein Instrument in die Hand gegeben wird, um das auch gegenüber den großen Verlagen, denen ein individueller Kunde, also ein Einzelner vermutlich ziemlich egal ist, ob er nun da ist oder nicht, ein Signal, also auf diese Verlage hätte es dann quasi eine Signalwirkung.
Wie verbreitet ist denn Clickbait eigentlich? Gibt es da Zahlen? Ist da bei eurer Untersuchung, eurer Forschung irgendwas aufgekommen? Man fragt sich immer so ein bisschen, also gefühlt nimmt Clickbait zu. Das ist so, glaube ich, ein Eindruck, den haben viele Menschen da draußen. Aber es gibt natürlich jetzt keine belastbaren Zahlen oder habt ihr welche?
Also das Gefühl, das kann ich auch so bestätigen, dass Clickbait zunimmt, beziehungsweise nein, ich kann nicht bestätigen, dass es zunimmt, ich kann nur Evidenz liefern dafür, dass es eine Zeit der Inflation gab, wo es sehr stark zugenommen hat. Das Wort gab es ja eine ganze Weile noch gar nicht, das wurde irgendwann vor 2013 erfunden. Man kann bei Google Trends Clickbait eingeben und sehen, dass ab so 2012, 2013 dann angefangen wurde, plötzlich sogar danach zu suchen. Das heißt, Leute haben nicht nur erkannt, dass irgendwas komisch ist, sondern sie haben sogar von anderen das Wort dafür gelernt und dann versucht herauszufinden, worum es sich dabei handelt, beziehungsweise noch weiter danach zu recherchieren, beziehungsweise umgekehrt, es gibt vielleicht einen Teil von Leuten, die danach gesucht haben, um zu lernen, wie es funktioniert, um es selber einzusetzen, ist natürlich auch denkbar. Nichtsdestotrotz, also dieses Wort gibt es ja noch nicht sehr lange, es gibt es aber deshalb, weil eine signifikante Zahl von Menschen online gesehen haben, dass Clickbait existiert und wollten dem Kind sozusagen einen Namen geben. Mir ist eigentlich keine Studie bekannt, die in sozialen Medien oder anderswo wirklich mal misst, wie stark der Anteil von Clickbait-Nachrichten wirklich ist, mit Ausnahme von einer Studie, die wir selbst gemacht haben. Da haben wir im englischsprachigen Raum, das heißt auf Twitter, das heißt alle englischsprachigen Verlage auf Twitter uns angeschaut und die Top 20 meistgesharten Verlage, also meist retweeteten Verlage genommen und haben dort uns von jedem Verlag, ich glaube aus einer Woche in 2014, 150 Tweets zufällig gezogen, die sie versendet haben. 150 Tweets, die einen Link enthielten. Tweets ohne Link haben wir außen vor gelassen. Und haben die dann wiederum drei Personen vor die Nase gesetzt, die sie sich alle angeschaut haben. Das ist das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Und haben dann gesehen, dass sich diese drei Personen, also die Mehrheit der drei Personen, das heißt mindestens zwei davon, waren sich einig bei 25% der Tweets, dass es sich dabei um Clickbait handelt. Das heißt, diese Zahl könnte ich vorsichtig in den Raum werfen als Anteil von Clickbait unter den Top 20 englischsprachigen Publishern. Ein Viertel aller Tweets, die sie versenden, betrachten zwei von drei Personen als Clickbait.
Da gibt es aber noch keinen historischen Verlauf. Also man kann jetzt noch nicht sagen, ihr habt noch eine zweite Stichprobe gemacht, ein paar Monate später und seitdem ist das rauf oder runter gegangen, korrekt?
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Wir sind im Prinzip gerade dabei, auf Basis dieser Studie und dieses ersten Ergebnisses haben wir dann das Projekt bei Google beantragt und jetzt bauen wir einen Datensatz, der nicht nur 3000 Tweets umfasst, sondern 30.000 Tweets, immer noch über die Top 25 Publisher in dem Fall und können dann jetzt auch über einen längeren Zeitraum mal feststellen, wie groß der Anteil von Tweets war. Aber die Ergebnisse liegen im Endeffekt einfach noch nicht vor, da sind wir mittendrin. Eine andere Evidenz, die man noch anführen könnte, ist, dass Facebook sehr offensiv scheinbar, zumindest sagen sie es in ihrem Entwicklerblog, gegen Clickbait vorgeht seit einiger Zeit. Ich glaube, der erste, der es richtig stark zu spüren bekommen hat, war damals Upworthy, auch so um 2012, 13 rum, die auf Facebook plötzlich extrem erfolgreich waren mit ihren sehr stark Clickbait-artigen Inhalten, die mit dem Ziel konstruiert wurden, halt irgendwelche Trivialitäten viral zu verbreiten. Also es ging dabei gar nicht mal um Journalismus oder Nachrichten, es ging eigentlich mehr darum, Netzwerkeffekte und virale Effekte zu erzeugen. Und Facebook hat damals sehr stark den Algorithmus verändert, um dieses Modell von Upworthy zu unterbinden, weil sie auch gesehen haben, dass sie quasi die Plattform in zu guten Teilen überschwemmen mit ihren Nachrichten und damit auch die Qualität auf der eigenen Plattform drücken. Natürlich kann ich jetzt nicht für Facebook sprechen und die eigentlichen Beweggründe dahinter sagen. Ich weiß auch nicht genau, was sie tatsächlich tun oder wie stark sie eingreifen. Natürlich sorgt Clickbait auf Facebook auch für Umsatz. Insofern schneiden sie sich ein Stück weit ins eigene Fleisch, indem sie das unterbinden versuchen. Aber an der Stelle gibt es auf jeden Fall schon noch starke Evidenz dafür, dass Clickbait sich relativ weit verbreitet hat inzwischen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr gefördert werdet von Google. Ist das etwas, woraus ich schließen kann, dass auch Google Interesse hat an dem, was ihr da tut, an so einer Technologie? Könnte das hinterher auch für das Ranking von Suchergebnissen bei Google herhalten, sodass dann Clickbait auch dort abgestraft wird?
Vorneweg, nein, der Schluss ist erstmal nicht zulässig, weil wir von einem Bereich von Google gefördert werden, der gar nichts mit der Suchmaschine oder gar nichts mit Google Plus oder anderen Services von Google zu tun hat. Das ist die Google Digital News Initiative. Ich will gar nicht so viel Werbung für die machen, aber ich will zumindest als Disclaimer sagen, dass die innerhalb von Google laut eigenem Bekunden ein abgeschlossener Bereich sind, der nichts mit dem Rest von Google zu tun haben darf. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube das schon. Da sind die sehr rigoros. Die können es sich auch gar nicht leisten, da in irgendeiner Weise auffällig zu werden, weil sie natürlich auch sehr stark unter Beobachtung stehen. Sie fördern ja mit der Digital News Initiative insbesondere die Medien. Also insofern glaube ich diesen Claim schon. Und das bedeutet insbesondere, dass Google einerseits selbst nicht direkt von den geförderten Projekten profitiert, da keinen Einblick nimmt und insbesondere umgekehrt auch keinerlei Einfluss nimmt auf die Projekte, was sie denn tun sollen und wie sie es tun sollen. Der Beantragungsprozess lief so, dass wir im Prinzip, wie es üblich ist bei wissenschaftlichen oder auch generell dieser Art von Projekten, einen Plan abgeben sollten, was wir denn tun sollen. Der wurde bewertet von Mitarbeitern von Google zu einer Hälfte und zur anderen Hälfte von Außenstehenden aus der Medienbranche. Und die haben sich dann halt dafür entschieden, unser kleines, das muss man auch dabei sagen, es ist ein kleines Projekt im Prototype-Track. Das heißt, wir werden nur in Anführungszeichen mit 50.000 Euro gefördert. Das reicht jetzt für den Mitarbeiter, den wir beschäftigt haben, von Januar bis September. Das heißt, im September wird das Projekt dann abgeschlossen werden mit dem letzten Meilenstein. Und das wird dann halt sein, dass wir eine Technologie bzw. eine prototypische Technologie samt der dazugehörigen Forschung online stellen bzw. veröffentlichen in irgendeiner Weise, die für Wissenschaftler geeignet ist in unserem Fall. Und dann kann Google mit dieser Technologie machen, was sie wollen, solange sie unsere Lizenz, die wir selbst auswählen können, berücksichtigen. Das wird vermutlich irgendeine Open-Source-Lizenz sein. Ansonsten, zurückkommt auf den zweiten Teil der Frage, selbstverständlich kann ich mir vorstellen, dass Google ganz genauso da auf die Qualität der Inhalte, die sie bereitstellen, achtet, die sie in den Suchmaschinen haben oder die sie in den eigenen sozialen Netzwerken achten. Das ist völlig klar. Jede Webseite wird mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten verschiedener Qualitäts- und sonstiger Merkmale bewertet, bevor sie überhaupt, also während sie schon indiziert wird. Und jedes Mal, wenn eine Webseite relevant für eine Suchanfrage ist, werden alle diese Merkmale herangezogen und auch ein maschinelles Lernverfahren herangezogen, um einzuschätzen, ob diese Webseite wirklich weit oben stehen sollte oder ob sie einfach heruntergerankt wird, weil sie sehr spammig ist oder in irgendeiner anderen Weise den Qualitätsmerkmalen widerspricht. Das kann man bei Google auch ganz gut beobachten. Die haben hin und wieder mal einen Blogpost, wo sie sagen, sie verändern ihren Ranking-Algorithmus jetzt so, dass zum Beispiel Webseiten abgestraft werden, die irgendwelche Splash-Werbung vor die Inhalte schalten, wenn man die Webseiten besucht. Damit nutzt Google in Anführungszeichen seine Marktmacht aus, um die Qualität der Inhalte, die sie indizieren oder die sie hochranken, hochzuhalten. Und das wird für Clickbait, sobald es in irgendeiner Weise gut zu erkennen ist, gut zu quantifizieren ist, selbstverständlich auch der Fall sein.
Wie sieht denn dann die Zukunft von Clickbait aus? Befinden wir uns jetzt nur in so einer Hochphase und ist zu erwarten, dass das dann unter anderem durch solche technischen Maßnahmen in Zukunft wieder zurückgedrängt wird, vielleicht sogar verschwindet?
Das glaube ich persönlich nicht. Spam ist auch nicht wieder verschwunden. Wenn man seinen Spamfilter ausschaltet, wird man immer noch überflutet mit Spam oder Werbung oder Phishing. Ich glaube also nicht, dass Clickbait in irgendeiner Weise wieder verschwindet. Ich würde eher sogar sagen, Clickbait ist das Äquivalent von Spam in sozialen Medien. Und das bedeutet automatisch, dass die sozialen Medien, das heißt die Plattformbetreiber, genauso wie die Nutzer, sich in irgendeiner Weise in Zukunft davor werden schützen müssen, wenn sie nicht völlig überflutet werden wollen von solchen Inhalten. Aus meiner Sicht, ich forsche im Kern an Informationssystemen, das heißt an Suchmaschinen, wenn man es salopp formulieren möchte, und Der Nutzen eines jeden Informationssystems ist es, seine Nutzer mit den besten Informationen zu versorgen. Und das bedeutet, gerade wenn man auf das Internet schaut, wenn man auf das Web schaut, auch Suchmaschinenoptimierung und Ähnliches, müssen diese Informationssysteme heute mit unglaublich viel Informationsmüll umgehen. Man macht sich das gar nicht klar, weil Google einem das überhaupt nicht zeigt. Aber ich würde wahrscheinlich nicht falsch liegen, wenn ich sage, 95% aller Webseiten, die online stehen, sind quasi Schrott oder Spam in irgendeiner Weise. Auf jeden Fall nicht das, was man erwartet, wenn man nach einer bestimmten Information sucht. Und das ist in den sozialen Medien definitiv noch nicht so, dass die meisten Nachrichten, die versendet werden, in diese Kategorie fallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Prozentsatz in Zukunft drastisch zunimmt. Und im Endeffekt bedeutet das, dass gerade wenn man die Suchmaschinenoptimierung, also das SEO betrachtet, da schon seit Ewigkeiten die großen Informationsanbieter quasi versuchen, das relevanzbasierte Ranking von Google oder anderen Suchmaschinen mit ihren Inhalten ein Stück weit zu manipulieren, um die eigene Webseite möglichst nach oben zu spülen im Ranking, wohingegen dann die Suchmaschine die eigentliche Aufgabe, die es hat, nicht mehr nur ist, relevante Inhalte zu finden, sondern plötzlich auch die zwar relevanten, aber schlechten Inhalte zu erkennen und wieder herunterzurenken, damit die wirklich guten Inhalte tatsächlich auch oben landen und der Nutzer der Suchmaschine zufrieden ist mit der Suchmaschine. Also im Endeffekt, wenn Suchmaschinen an dieser Stelle gegen Clickbait vorgehen, ist das nicht in irgendeiner Weise Ausnutzung von Marktmacht oder Ähnlichem, es ist einfach die Erfüllung des Unternehmenszwecks der Suchmaschine oder des Informationssystems.
Das ist ja auch so ein bisschen die Ironie an der Geschichte bislang. Also gerade durch die unglaublich beherrschende Stellung von Google als dieses Nadelöhr, durch das so viele Inhalte gefunden werden, bestimmt es zu einem großen Teil inzwischen ja auch die Inhalte von Nachrichtenportalen. Da wird geguckt, was trendet gerade auf Google, was wird viel gesucht und das wird dann zum Thema. Wenn jetzt sowas wie ein Clickbait-Filter bei Google aktiv wäre und das Ranking auch mit beeinflusst, gibt es da eine Gefahr, dass das Inhalte auch in eine Richtung pusht, die jetzt vielleicht noch gar nicht vorhersehbar ist, wenn hinter die Verlage sich anschauen, okay, was wird denn von diesem Clickbait-Programm nicht erkannt, was wird von ihm vielleicht sogar, keine Ahnung, positiver bewertet? Ist es da möglich, dass man sagt, oh je, das sind Unwägbarkeiten, wie das Endergebnis aussieht?
Unwägbar ist das auf jeden Fall. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man jetzt sagt, okay, diese Art von Nachrichtenwerbung, die wollen wir nicht mehr zulassen. Und anders gesagt, also was wir hier sehen, ist, dass im Prinzip zwei große Spieler gegeneinander spielen. Die einen sind diejenigen, die Informationssysteme bauen und da auf automatisierte Weise versuchen, gute Informationen hochzuranken und irgendeine Definition von gut haben, die sie dann auch in ihren Ranking-Algorithmus einbauen. Und auf der anderen Seite sind Informationsanbieter, die teils aus Opportunismus, teils aus Sachzwängen oder teils, weil es ihnen einfach egal ist, dann auch Informationen produzieren, die nicht notwendigerweise das sind, wonach die Leute suchen, die aber nur deshalb in das Ranking mit eingebracht werden sollen, um im Prinzip Gewinn daraus zu schlagen. Wenn jetzt Google also hergeht und die Qualitätsansprüche verändert sich natürlich auch das Verhalten derjenigen, die Informationen produzieren. Und wo das hinführt, das kann man nicht vorhersehen. Es ist also so, dass diese beiden großen Systeme gegeneinander spielen und es wird sich in irgendeiner Weise ein neues Equilibrium, also das heißt ein neuer Hochpunkt oder Tiefpunkt in diesem Spiel ergeben, der dann halt ein bisschen anders aussieht. Ob der gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Als Endnutzer hat man im Endeffekt da überhaupt keinen Einfluss, wie das funktioniert, weil es zunehmend auf beiden Seiten, auf Google 100%ig automatisiert ist, da greift keiner manuell ein, auf den Verlagen zunehmend automatisiert wird. Wie gesagt, Clickbait ist entstanden als datengetriebene Optimierung der Klickrate. Das bedeutet, jemand hat eine Nachricht online gestellt und gesehen, die Klickrate ist nicht so toll. Was ist, wenn ich diese Nachricht leicht umschreibe? Und wie verändert sich die Klickrate dann? Und dann wurde halt sehr schnell gesehen, okay, wenn ich die Nachrichten auf eine bestimmte Weise formuliere, das heißt, wenn ich ein bestimmtes Muster einhalte, das heißt, die Muster, die heute häufig als Clickbait auch wahrgenommen werden, dann erhöht sich die Klickrate plötzlich drastisch, also messbar drastisch, in Realzeit nachvollziehbar. Im Augenblick geschieht das auf Seiten der Verlage noch manuell, aber die Technologie in der Informatik, die sich um die Generierung von Texten bemüht, ist dank tiefer neuronaler Netze inzwischen an einem Punkt, wo wir kurz davor sind, denke ich, dass Texte auch generiert werden können, insbesondere kurze oder zusammenfassende Texte. Wir forschen selbst auch an sowas. Und ich denke mir, an der Stelle werden die Verlage in Zukunft auch drastisch aufrüsten und eventuell dann Inhalte oder teilweise oder vollständig zumindest, teilweise oder vollständig automatisch generieren. Und auf diese Weise treten dann plötzlich zwei große Maschinen gegeneinander an und handeln aus, was die Informationen sind, die wir in Zukunft lesen. Die einzigen, die da im Prinzip keinen Einfluss haben, das sind die Endkunden, das sind wir, weil wir nicht wirklich mitspielen können in diesem Bereich. Und das kann ich jetzt so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass die eigene Arbeit so erfolgreich werden wird, das glaube ich erstmal nicht. Aber wir hoffen, dass wir durch unsere Arbeit zumindest ein Werkzeug auch an die Hand geben, den Menschen an die Hand geben, zumindest eine Technologie, die sie selbst verwenden können, die sie selbst ausbauen können, um selber auch ein bisschen mitentscheiden zu können, wo die Reise hingeht in diesem großen Spiel.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das war Martin Podcast von der Bauhaus-Universität in Weimar.
Entschuldigung.
Ja.
Darf ich noch eine Gegenfrage stellen?
Aber natürlich, gerne.
Du als Experte für Spiele, wo siehst du denn Ähnlichkeiten in der Entwicklung von Spielen? Also Ähnlichkeiten zu Clickbait. Gibt es da äquivalente Muster?
Also ich sehe auf jeden Fall Parallelen bei dem, was du eben gerade schon beschrieben hast, nämlich wie diese Optimierung vonstatten geht. Ich habe in einer Zeit lang auch für einen großen Verlag gearbeitet und da führte man auch irgendwann diese Search Engine Optimization ein und vor allem eben auch diese Echtzeiterkennung davon, wie viel Dinge geklickt werden. Und dann das erste Mal vor so einem Tool zu sehen, das direkt in Echtzeit nachvollziehbar macht, wie viele Leute klicken denn eine bestimmte Headline an? Und was passiert, wenn ich diese Headline anpasse? Und was passiert, wenn ich dieses Teaserbild nochmal austausche? Das zu optimieren, das hat große Ähnlichkeiten mit Spielsystemen. Und da sitzt man dann auch so davor und denkt sich so, na, vielleicht kann ich das hier nochmal, wenn ich an diesem Schräubchen nochmal drehe. Und wenn man dann sieht, wie diese Zahlenwerte nach oben gehen, das erstens verschafft das schon ein Erfolgserlebnis. Zum zweiten ist es natürlich auch einfach hochinteressant zu sehen. Was funktioniert denn? Warum funktioniert das? Wie muss ich das strukturieren? Wenn ich das kürzer mache, ist das besser. Auch solche Sachen, wie du es beschrieben hast, also man spricht ja von diesem Curiosity Gap. Das heißt, wenn ich eine entscheidende Information weglasse, ist es tatsächlich sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass die Leute das anklicken. Teilweise sogar, wenn sie der eigentliche Inhalt der Meldung nicht interessiert, weil es sie in einem Zustand von dieser Ungewissheit, von Unbefriedigung zurücklässt, wenn da auf einmal der Satz sozusagen mittendrin aufhört. Man will dann trotzdem wissen, wie es ausgeht. Das ist wie bei einer schlechten Fernsehserie. Man guckt die eigentlich gar nicht mehr gerne, aber man will halt noch sehen, wie es ausgeht, also schaut man sich diese blöde letzte Staffel auch noch an. Also da sehe ich sehr starke Parallelen. Ne? Also man spricht ja auch gerne mal von Gamification, wenn es darum geht, irgendwo Spielsysteme und auch psychologische Wirkmechanismen von Spielen irgendwo in die Arbeitswelt zu transportieren. Und da habe ich so gedacht, das ist tatsächlich was, das ist ein bisschen Gamification, ne? So nach Highscore-Jagd, wo man sich denkt, so wie kriege ich das über die Schwelle, die, sag ich mal, für einen Inhalt als gut gilt. Und das ist dann sozusagen die Win-Condition, wie man im Spielbereich sagen würde, das Ziel, wo der Erfolg eintritt. Das ist was, wo ich sehr, sehr, sehr starke Parallelen sehen würde zum Beispiel.
Ja, diese Optimierung, das ist schon echt spannend. Das ist halt so, wenn man als Journalist vor so einem System sitzt, kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch erfüllt, das ist natürlich auch zu sehen, wie das eigene Schaffen dann plötzlich erfolgreicher wird und man ein bisschen lernt, was man noch besser machen kann. Das Problem ist halt dann nur, wenn man überoptimiert. Also das bedeutet, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, Clickbait ist das, was man erhält, wenn man Nachrichten auf Klickrate hin optimiert. Das heißt, irgendwo muss man dann hoffen, dass auch die Redakteure dann einen Schritt wieder zurückgehen. Und mit Pech, und das ist ja so ein bisschen das Problem bei den gewinnorientierten Verlagen, die müssen halt gewinnorientieren. Und ich kann auch absolut verstehen, dass man jedes Mittel nutzt, gerade online, weil es halt total schwer ist, überhaupt Reichweite zu generieren und auch nur ein paar Pfennige zu verdienen mit einem Artikel oder seien es auch geschweige denn ein paar hundert Euro. Insofern kann ich mir lebhaft vorstellen, dass die Sachzwänge einen auch dazu zwingen, immer weiterzugehen und dass man auch viel Druck erhält von den Kollegen beziehungsweise auch von den Vorgesetzten, immer noch einen Schritt weiterzugehen. Die Frage ist halt, glaubst du denn, dass die Verlage in der Lage sind, von selbst sich zu regulieren?
Ich komme natürlich aus einer Nische des Journalismus. Ja? Der Spielejournalismus, das ist das, wo ich mich gut auskenne. Ich kann immer ein bisschen über den Tellerrand gucken, aber ich kann jetzt nicht von mir behaupten, der große Experte zu sein für den Zustand von anderen Verlagen. Aber mein Eindruck ist, dass das übergreifend so ist, dass Journalismus im Internet immer noch ein bisschen ein Problem hat, sein Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. Weil ich habe es hier eingangs schon bei einer Fragestellung, die ich an dich gerichtet habe, schon mal ganz kurz angeschnitten. Die Internetwerbung ist im Vergleich zu dem, was früher zum Beispiel in Printmagazinen pro Seite bezahlt wurde und so, noch vergleichsweise günstig. Und jetzt gibt es einfach so unglaublich viele Kanäle auch noch im Internet, auf die sich die Werbegelder verteilen, dass es halt schwieriger und schwieriger wird, von diesem Kuchen genug abzubekommen, um einen großen Apparat damit zu finanzieren. Das heißt, ich sage mal einfach, eine große Anzahl von Verlagen steht finanziell nicht so ganz rosig da und kann es sich gar nicht erlauben, jetzt irgendwo zu sagen, wir treten einen Schritt zurück und machen einen gewagten Schwenk in irgendeine Richtung, also in Richtung Qualität. Wenn dann auf einmal die Klicks einbrechen und dann über Monate hinweg, deswegen, es braucht ja auch so ein bisschen Zeit, bis sich dann so eine Kehrtwende vielleicht bemerkbar machen würde. Ist jetzt nicht so, dass von heute auf morgen die Leute da sitzen und sagen so, aha, dieser Verlag hat sich vom Clickbait verabschiedet und da kommen jetzt tatsächlich zuverlässig einfach nur klare, gut formulierte journalistische Nachrichten, jetzt gehen alle dorthin, sondern das ist, wenn etwas, das würde ein Schwenk sein, der sich über Monate oder Jahre vollziehen würde. Und welcher Verlag kann es sich leisten, so lange die damit vielleicht einhergehenden Umsatzeinbußen zu verkraften, bis sich so ein Trend tatsächlich durchgesetzt hat? Ich würde behaupten, nicht so viele. Und deswegen, solange nicht eine Kehrtwende stattfindet, auch auf Nutzerseite, dass man sagt, ich bin wieder bereit für journalistische Inhalte zu bezahlen, solange das Reichweiten- und Werbegetrieben bleibt, wird es natürlich auch so sein, dass der Verlag auf Reichweite optimieren muss. Aktuell gehört dazu sowas wegen wie Clickbait und eben auch diese beschriebenen SEO-Mechanismen. Das heißt, dass auch eine inhaltliche Steuerung über Google eintritt. Was bei Google gerade populär ist, was viel gesucht wird, darüber wird berichtet. Und was erkennbar nicht allzu stark nachgefragt wird, das fällt dann vielleicht eher hinten runter oder es wird vielleicht zumindest nur nachrangig behandelt. Was natürlich nochmal aus journalistischer Perspektive wirklich ein Problem in sich ist, dass nicht darüber berichtet wird, was die Menschen wissen sollten, sondern dass über das berichtet wird, von dem man schon sicher sieht und nachvollziehen kann, dass es sie gerade interessiert. Und das kann natürlich dann teilweise auch einfach furchtbar trivialer Kram sein. Man sieht das selbst auf durchaus renommierten Portalen, dann themenfremde Dinge Einzug halten, nur weil die auf einmal gerade in den Google Trends hochstehen. Also es gibt so viele Webseiten bis hin zu Koch-Webseiten, die über Donald Trump irgendwelche Artikel gebracht haben, weil Trump halt einfach gerade der Social Media Gott gewesen ist.
Ja, verstehe. Also aber man könnte ja sagen, in der aktuellen Situation ist die einzige Möglichkeit, wie so ein Verlag sich überhaupt über Wasser halten kann, indem er viel von solchen Inhalten produziert, um dann den guten Journalismus, also das heißt das Ideal des Journalismus, das wir eigentlich alle verteidigen wollen, denke ich, überhaupt produzieren zu können.
Ja, korrekt. Ist ja auch genau der Mechanismus. Es gibt ja auch sehr viel Selbstrechtfertigung in diese Richtung zum Beispiel. Also erstens natürlich dieses Jahr mit dem Schrott in Anführungsstrichen, damit querfinanzieren wir den guten Journalismus oder auch im Kleinen beim Redakteur selbst mein Artikel selber ist solide. Aber die Clickbait-Headline mache ich halt, damit die Leute dorthin kommen. Aber das, was sie hinter dieser Clickbait-Headline erwartet, das ist tatsächlich gut und das ist vernünftig und das ist gut recherchiert. Es ist vielleicht nicht 100% das, was diese Headline versprochen hat. Ja. Es ist vielleicht auch, die Headline klingt vielleicht sensationalistischer als der eigentliche Inhalt, weil der natürlich dann tatsächlich ordentlich aufbereitet ist. Aber da ist auch was ich von vielen Kollegen schon gehört und auch gelesen habe, dass das so ein bisschen die Rechtfertigung ist, dass man sagt, ja, naja, das ist jetzt halt, das sind die Zeichen unserer Zeit, so muss man seine Inhalte vermarkten, ja, also die Headline ist dann auch gedacht eher wie eine Werbeanzeige für diesen Artikel, aber mein eigentlicher Inhalt, der ist ja solide.
Aber das ist der Einwand, den ich am häufigsten auch bekomme. Eigentlich jede Überschrift ist doch Werbung. Und wenn man nur die Überschrift hat, zu entscheiden, ob man den Artikel wirklich liest, ob ich nun eine gedruckte Zeitung vor der Nase habe oder ob ich online über meinen Social-Media-Feed scrolle, egal ob es sich dabei um das, was wir jetzt als Clickbait begriffen haben oder um eine ganz normale Überschrift handelt, natürlich ist es das Ziel des Autors, dass möglichst viele Leser dafür interessiert werden. Das einzige Problem ist, dass man aus idealisierter Sicht, das heißt aus der Sicht, wie Journalismus eigentlich funktionieren sollte, wenn er denn sein Ideal erreicht, dass der Autor natürlich so viel wie möglich Informationen in seine Teaser-Nachricht reinpackt, um den Leser so gut wie möglich mit den Fakten zu versorgen und dann tatsächlich nur noch die interessierten Leser auf seinen Artikel zu locken. Das wäre toll, wenn es so liefe, aber ist natürlich im Endeffekt nicht zu finanzieren, weil irgendwie muss natürlich die Reichweite hergestellt werden. Das zweite ist, eine Frage, die ich auch noch häufig bekomme, ist, ja, wenn jetzt sich ein Autor, der redlich arbeitet als Journalist, mal eine total witzige Headline überlegt, was ja auch mal ganz toll ist. Natürlich sollen die Leute auch Witze machen dürfen. Das ist ja auch, macht ja auch Spaß. könnte das ein Kollateralschaden sein und ich kann es nicht wirklich verneinen. Also das heißt, wenn wir einen solchen Clickbait-Blocker haben, könnte es sein, dass die Leute, die sich Mühe geben und einen tollen Artikel schreiben und dann auch noch dafür sorgen, dass er auf witzige oder ironische Weise vermarktet wird, dann auch noch darunter leiden müssen, dass sie sich Mühe geben. Das wäre wirklich traurig aus meiner Sicht. Ja, umgekehrt ist es natürlich schon so, du würdest aber schon sagen, dass wenn der Journalismus nicht in der Lage ist, aus deiner Sicht sich selbst zu regulieren, das heißt selbst wieder ein paar Schritte zurückzugehen, dass der Druck von außen schon in irgendeiner Weise notwendig ist.
Ich glaube, es wäre durchaus heilsam. Also man muss immer dazu sagen, ich bin eher auf der idealistischen Seite. Das heißt, ich habe auch schon immer gesagt, wenn der Journalismus also in einer anständigen, ihm gebührenden Form nicht in der Lage ist zu überleben, dann soll er aufhören, sich Journalismus zu nennen oder dann muss er halt eben untergehen. Also da bin ich auch nach wie vor der Meinung. Es gibt viele Nachrichten oder Informationsportale, die dann sehr stark in die Richtung tendieren, eher zu einem Unterhaltungsportal zu werden. Und ich habe nichts gegen Unterhaltungsportal. Ich würde dann halt nur sagen, ehrlicherweise müsste man dann eben zugeben, dass man hier keine journalistischen Inhalte mehr produziert und man sollte diesen Adelstitel sozusagen ablegen. Es wird ja nicht behauptet, man würde journalistische Inhalte produzieren, weil das tatsächlich dann noch die Maßgabe ist, nach der das Unternehmen operiert, sondern nur, weil man weiß, dass das nach wie vor bei den Leuten suggeriert, dass hier auf eine bestimmte Art und Weise gearbeitet wird und es suggeriert eine gewisse Seriosität der Inhalte und auch der Arbeitsweise hinter diesen Inhalten. Und ich finde, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann muss man ehrlicherweise eben auch aufhören zu behaupten, man würde Journalismus betreiben. Und dann macht man eben Entertainment-Portale und dann gibt es halt ganz viele davon. Das ist ja in Ordnung. Das ist erstmal, finde ich, so, das ist halt der freie Markt. Und wenn die Leute da draußen mehrheitlich erstmal nur Entertainment konsumieren wollen und es gar nicht so viel Interesse gibt an richtigem Journalismus, naja, dann ist das halt die Realität. Aber umgekehrt, ich habe immer gesagt, ich glaube, dass die Zukunft für den Journalismus im eigentlichen Sinne, der wird dahin zurückführen müssen. Die Leute da draußen werden für Journalismus bezahlen müssen. Einfach damit erstens die Interessen klar sortiert sind. Der Journalist wird von demjenigen bezahlt, der ihn liest und für den arbeitet er. Das ist Sinn der Sache. Dem gegenüber ist er in erster Linie verpflichtet und natürlich auch in erster Linie der Wahrheit gegenüber verpflichtet. Und ich nehme an, dass Leute, die echten Journalismus tatsächlich mit ihrem Geld finanzieren, haben ein Interesse daran, dass man ihnen die Wahrheit erzählt. Es wird immer eine bestimmte Einfärbung geben. Also es gibt einfach Dinge, die sich einer ganz klaren Kategorisierung entziehen, so wie wir das auch schon bei den vielen renommierten Zeitungen oder sowas immer hatten. Da hat man immer gesagt, die ist vielleicht ein bisschen politisch links, die ist ein bisschen politisch rechts und sowas. Und in dieser Art und Weise wird es da immer bestimmte Schattierungen geben. Aber es ist halt immer noch im Kern etwas, wo man sagt, okay, hier wird tatsächlich sorgfältig gearbeitet und hier ist das erste Interesse, die Leser da draußen wahrheitsgemäß über Dinge zu informieren, von denen der Journalist denkt, das sollten sie wissen. Und das, glaube ich, das wird existieren in einem Kosmos, der von den Leuten bezahlt wird, für die das Ganze geschrieben wird. Und es wird sich auch über wahrscheinlich auf kleinere Organisationen verlagern. Ich glaube, wenn man sich mal so anschaut, wie das auch jetzt heutzutage sich darstellt, es braucht ja häufig gar nicht mehr den großen Verlag, um im Internet zu veröffentlichen. Das heißt also, in vielen anderen Bereichen ist es ja auch schon so, dass sich das eher so auf die Individuen verlagert. Das heißt also, einzelne bekannte Journalisten haben ihr eigenes Angebot. Ja, vielleicht wird sich das auch irgendwann mal so ein bisschen konsolidieren und zusammengefasst werden. Keine Ahnung, wir sehen ja so Sachen wie Übermedien und hier Krautreporter und sonst irgendwas, wo dann vielleicht auch so das Ganze als so eine Gruppe von Leuten auftritt und so. Aber ich denke, dahin wird die Reise gehen für das, was man klassischerweise als Journalismus versteht. Dass das halt kleiner wird, dass das nicht gigantische Verlage sind, ja, und dass das halt auch wirklich bezahlt werden muss. Und alles andere, was reichweitenfinanziert ist, befürchte ich, wird zumindest sehr in Richtung Boulevard gehen.
Sehr spannend.
Habe ich das gut beantwortet soweit,
ja? Ja, klingt, also es ist für mich, es überzeugt mich erstmal auch als ein bisschen als Zukunftsvision. Ich finde das, wie gesagt, danke nochmal für deine Einsichten auf jeden Fall. Das hilft mir auch mal sehr, das selbst nochmal ein bisschen zu reflektieren. Die Frage, die ich jetzt zuletzt vielleicht noch hätte an dich ist, siehst du denn einen gesellschaftlichen Auftrag? Also haben wir als Gesellschaft den Auftrag, uns selbst vor, ich sag mal, den Tumben oder seichten Inhalten zu schützen, haben wir einen Auftrag, die Leute besser abzuholen und dafür zum Beispiel Technologien oder sonstige Regularien zu entwickeln, das zu bewerkstelligen? Oder soll jeder einfach nur kriegen, was er will und gut?
Schwierig. Da bin ich natürlich auch wieder befangen, ne?
Als ja, Journalist. Natürlich. Aber du hast den Idealismus ja eben genannt. Du hast den Idealismus, ja.
Also meine persönliche Meinung dazu. Ich muss gestehen, ich habe das selber, glaube ich, noch nicht reflektiert auf so einer, was wäre denn hier vielleicht eine objektivere Wahrheit. Aber aus meiner persönlichen Sicht würde ich immer sagen, ja. Ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung, auch für nachfolgende Generationen sozusagen, dieses Angebot zu befahren. Es gibt ja auch einen Grund, warum Medien, Presse, warum sowas tatsächlich sogar Verfassungsrang hat bei uns, weil man festgestellt hat, dass die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit informiert wird und auch von wem sie informiert wird, dass sie frei informiert werden kann, dass das durchaus das ist halt einfach auch ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft, ja, auch der gesellschaftlichen Struktur, die wir uns gegeben haben. Und wenn man tatsächlich den Eindruck gewönne, dass hier einfach durch die Veränderung der technologischen Rahmenbedingungen, die Information der Gesellschaft irgendwo ins Abseits rutscht, ja, und dann würde ich schon sagen, da muss man sich halt, also ich würde nicht sagen, dass es dann so, da braucht es jetzt nicht irgendwie so den paternalistischen Staat, der da einschreitet, sondern die Gesellschaft selber müsste sich quasi dann aufrappeln und sagen, das ist wichtig, dass wir hier uns selber nicht auch aus Bequemlichkeit oder auch vielleicht aus Vergnügen und Unterhaltungssucht in eine Situation manövrieren, wo vielleicht Dinge absterben und aussterben, die aber trotzdem wichtig sind und die wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder sehr vermissen werden. Aber das ist natürlich echt sehr, sehr schwierig. Ja. Ich würde, keine Ahnung, ob sowas gefördert werden muss oder weiß ich nicht. Schwierig.
Ja, würde ich auch sagen. Total schwierig.
Naja, das Problem müssen wir heute nicht mehr lösen. Und das soll es jetzt auch gewesen sein, meine Damen und Herren. Das war Martin Potthast von der Bauhaus-Universität in Weimar zum Thema Clickbait. Und das war es damit auch erstmal mit den Expertenbeiträgen in unserer Themenwoche zu den Problemen von Online-Journalismus. Wir werden an diese Reihe von Experteninterviews jetzt anschließen, also in den kommenden Tagen, noch eine Diskussionsrunde unter uns Podcastern. Darauf dürft ihr euch noch freuen. Dann ist es rum mit der Themenwoche. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch interessant und erkenntnisreich. Ich danke euch, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und ich hoffe, wir hören uns in naher Zukunft wieder. Bis dahin.